Epheser 5, Vers 15, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will.
Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch bitte blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Amen. Ja, was ist unsere Berufung? Was ist dran in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, die ja von in gewisser Weise Schizophrenie mit Gespaltenheit geprägt ist? Auf der einen Seite leben wir vom Sieg Jesu. Jesus ist auferstanden, wir haben Hoffnung, Zuversicht erlebt. Durch seinen Geist ist er mitten unter uns. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, der Teufel ist noch am Werk, zum Teil auch noch wütender, als er das vielleicht vorher war. Auch davon spricht Gottes Wort. Was ist dann in dieser Zwischenzeit für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dran? Wir tendieren ja meistens zu Einseitigkeit und versuchen dann sozusagen Dinge gegeneinander auch auszuspielen. Und jetzt würde vielleicht der eine sagen, ja, man muss was für Jesus tun, missionieren, das ist angesagt, Evangelisation, das ist dran. Der andere würde sagen, nein, das Gegenteil von tun ist dran, immer auf 180 zu sein, das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus will. Erinnere dich doch an ja, Maria und Martha, wo Jesus bei ihnen zu Hause gewesen ist und ja, Jesus der Maria das Lob gibt und sagt, die hat das Richtige sozusagen gewählt, nämlich bei meinen Füßen zu sitzen, Zeit mit mir zu verbringen, als ständig nur was für Jesus zu tun. Und jetzt würden dann wieder andere sagen, ja, das ist mal wieder typisch für die Christen. Sie falten ihre Hände, schließen dabei die Augen zu. Ja, doch leben, das ist doch sehr entscheidend. Licht und Salz zu sein in unserer Welt. Nun, was ist dran? Beten, leben oder reden? Ich finde, zumindest in den meisten Fällen zeigt sich gute Theologie und gutes Denken von Gottes Wort geprägt, nicht in einem Entweder-Oder zeigt sich das, sondern eher in dem Und. Alles drei ist wichtig. Es gibt natürlich Schwerpunkte und eines Bedingtseins an dieser Stelle, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen, aber es ist nicht nur ein Einklang, also nur beten oder nur leben und oder nur reden, sondern es gibt einen Dreiklang, beten, leben und reden. Und das sehen wir, wie ich finde, sehr deutlich in dem Text, über den wir heute nachdenken werden, aus dem Kolosserbrief. Ihr werdet sehr viele Ähnlichkeiten zu dem finden, was der Roland eben schon vorgelesen hat. Ist auch kein Wunder, Kolosser- und Epheserbrief und auch der Philipperbrief. Es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, weil der Apostel Paulus das in einer ähnlichen Situation geschrieben hat, nämlich als er im Knast sehr wahrscheinlich in Rom war. Von daher gibt es doch viele Bezüge zwischen diesen Briefen, aber doch auch einige Unterschiede. Und wir wollen uns mit dem Vers in Kolosser, Text in Kolosser beschäftigen, Kapitel 4. Ich lese Versen 2 bis 6 vor. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen Willen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Beten, leben und reden. Schauen wir uns den ersten dieses Dreiklangs mal an, nämlich das Beten. Damit fängt nämlich unser Apostel Paulus auch an. Haltet fest am Gebet und wacht darin. Martin Luther hat es mal schön auf den Punkt gebracht, was das Handwerk eines Christen ist. Und das ist das Beten. Und damit wird auch deutlich, dass ja, das Entscheidende, was ein Christ tun sollte, nicht in erster Linie den Mund aufzumachen oder irgendwie ja, was zu tun, sondern das Entscheidende und worauf sich dann auch alles andere gründet. Und deswegen steht es auch betont am Anfang. Wir werden sehen, dass das die Voraussetzung für alles andere auch ist, auch für das Leben und Reden, ist das Beten. Weil es ausdrückt, ich habe es eben nicht in der Hand, ich bin eigentlich tot, zu nichts zu gebrauchen wie eine Rebe. Ich habe mir sagen lassen, eine Rebe ist völlig nutzlos, kann man für nichts gebrauchen. Es gibt gutes Holz fürs Brennen, es gibt gutes Holz fürs Bauen oder fürs Möbelherstellen. Rebholz ist für nichts zu gebrauchen. Und das sind wir. Jesus sagt nämlich, ihr seid die Reben. Wodurch bekommen wir Wert, Bedeutung? Nicht durch uns selbst alleine, sondern durch unsere Bindung an den Weinstock. Ohne ihn sind wir nichts und können auch nichts. Deswegen sagt das Jesus ja auch in 1. Korinther, erst in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Ausdruck dessen, dass wir völlig ja, abhängig sind und angewiesen sind auf Gott, auf Jesus, den Weinstock, das, was das zeigt, ist nämlich das Gebet. Es zeigt, ich bin abhängig, ich binde mich an Jesus, den Weinstock, ich halte Verbindung zu ihm, denn im Bleiben ist letztlich unsere Berufung. Ich bleibe an ihm und aus der Beziehung zu ihm heraus kann ich wachsen, kann ich grünen, auch unter Stress, unter schwierigen Umständen und kann auch Frucht bringen, leben und etwas auch von ihm weitergeben. Deswegen ist es kein Wunder, dass das am Anfang steht und dass das das Grundlegende für christliches Leben ist, nämlich Verbindung zu ihm zu halten im Gebet. Der Apostel Paulus ja, geht auf zwei Einstellungen ein, die wichtig sind, dass wir im Leben und im Gebet dranbleiben, denn das Gebet ist jetzt nicht nur auf bestimmte Uhrzeiten ausgelegt, obwohl natürlich, das muss man natürlich auch sagen, ja, eine gewisse Liturgie des Gebetes gut und wichtig sind. Lest euch mal Psalm 119 durch, wo das auch beschrieben wird, dass er siebenmal am Tag ja, Gott sucht, morgens, abends und mittendrin auch einmal. Die Ordensgemeinschaften haben sich daran sozusagen orientiert und deswegen auch immer wie diese Gebetszeiten und das Hören auf Gottes Wort auch angelegt. Das ist eine Hilfe, aber eigentlich gilt das, was wir in 1. Thessalonicher 5 lesen, dass wir alle Zeit ohne Unterlass beten sollen. Und das macht deutlich, dass Gebet nicht nur irgendwie so eine ja, liturgische Sache ist, die wir ableisten sollen und dann haben wir es hinter uns gebracht, sondern Gebet ist Gespräch mit Jesus und ja, Anteil geben dessen, was ja, mir auf dem Herzen liegt und das mit Jesus zu besprechen. Und das eben nicht nur punktuell, sondern eigentlich durch den ganzen Tag. Der leider schon verstorbene Lehrer, Bibellehrer Hans-Peter Reuer hat ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, nach dem Amen bete weiter, wo er das zum Ausdruck bringt, was das konkret auch in unserem Leben bedeutet, dass wir einfach all das, was wir eben auch im Lied gesungen haben, gib mir die richtigen Gedanken, dass wir unsere Gedanken ja, mit Gott, mit Jesus teilen. Das, was uns in den Sinn kommt, an Sorgen, an Ängsten, davon hat der Roland am Anfang geredet. Aber auch, wenn wir an Menschen denken, wir werden gleich auch darauf noch eingehen, sei es Arbeitskollegen, Nachbarn, wenn uns dieser Gedanke ins Herz, ins Innere kommt, dass wir es direkt dann in ein Gebet umwandeln. Das muss man auch nicht mit Augen zumachen, deswegen kann man auch beim Autofahren beten. Das wäre schlecht, wenn man dabei die Augen zumacht. Da muss man auch sich nicht hinsetzen und die Hände falten. Man kann einfach über den Tag hinweg in der Stille im Inneren das teilen, was man auf dem Herzen hat und Jesus das anbefehlen. Und wichtig hier an dieser Stelle mit Danksagung, warum ist es so wichtig? Philipper 4, Vers 6, auch da sehen wir die Bezüge, auch zu diesem Text, macht das deutlich. Da geht es um Freude, um Frieden. Kapitel 4, Vers 7, freut euch dem Herrn alle Wege. Und Vers 7, direkt im Vers danach, spricht der Apostel Paulus von dem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, den Jesus schenken kann. Und der Schlüssel dazu ist, dass wir die Freuden und Friedenskiller in unserem Leben, und das ist in erster Linie die Angst und die Sorge, auch von dem hat der Roland am Anfang gesprochen, dass wir diese negativen, zerstörerischen Gedanken, die unser Herz einengen, die uns herunterreißen, dass wir sie durch Gutes ersetzen, und das ist das Gebet. Sorgt euch um nichts, Philipper 4, Vers 6, sondern in allen Dingen lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt es mit Danksagung. Was hilft uns, obwohl unser Herz, unser Innerstes von negativen Gedanken geprägt und bestimmt ist, die uns herunterziehen, dass wir uns nicht davon bestimmen lassen, sondern im Blick auf Jesus, dazu hilft das Danken. Denn das Danken holt uns heraus aus der Lüge, dass alles schlecht ist, dass alles im Bach heruntergeht, und hilft uns, den Blick nach oben zu lenken. Loben zieht nach oben, und die Wirklichkeit, in der wir leben, die uns dann Sorgen macht bzw. Angst macht, eben nicht von unseren Gefühlen und von unseren Gedanken und unserem Blick prägen zu lassen, sondern eben von oben, von Jesus her. Dass er zum Beispiel das Sagen hat. Er ist der Herr. Davon haben wir eben auch in dem Psalm 96 gehört. Jesus ist König. Nicht Putin oder irgendwelche anderen Leute. Und auch nicht RKI oder irgendwelche Bill Gates oder so. Solche Leute, wo wir meinen, die haben alles im Griff. Sondern unser Herr ist König. Das heißt, indem wir so einen Psalm beten, ihm danken, lenken wir den Blick auf ihn und bekommen natürlich dadurch auch Mut, unsere Sorgen und Gedanken und Ängste, von denen Roland am Anfang auch gesprochen hat, an ihn zu wenden, weil er ja der Herr und König ist, er alles in den Händen hat. Wir merken, Danken ist entscheidend, es ist glaubensfördernd, und deswegen aus meiner Sicht die Menschen, die glaubensvoll waren, die zufrieden waren, die Freude ausgestrahlt haben, waren alle durchweg, wie ich kennengelernt habe in meinen 53 Jahren, waren dankbare Menschen. Und undankbare Menschen, die haben keine Freude und keinen Frieden im Herzen und auch nach außen ausgestrahlt. Deswegen ist Dank für das geistliche Leben und auch für Früchten, die nach außen gehen, über die wir gleich reden werden, ein Schlüssel. Willst du geistlich gesund sein und werden, willst du das was für deine Psyche tun, dann danke. Und fang mit dem Danken an und höre mit dem Danken auf. Und natürlich wach zu sein, denn ich bin gefährdet, wir leben in keiner neutralen Welt, und deswegen gilt es jederzeit, wach zu sein, offen zu sein. Ich bin verführbar, Jesus spricht davon auch, als er in einer Krisensituation seines Lebens war auf dieser Erde, nämlich Garten Gethsemane, und spricht das auch im Blick auf seine Jünger an, wacht und betet. Und in dieser Situation stehen auch wir, auch ich als Prediger. Deswegen mache ich die Gebetsbriefe auch jetzt, dass ich nicht nur für die Dienste betet, sondern auch für mein geistliches Leben. Jeder hat Gebet, Kraft nötig, denn aus uns heraus, nochmal, können wir nichts tun. Aber Paulus geht es jetzt nicht nur darum, dass wir an uns denken, sondern eben auch an andere, betet zugleich auch für uns. Und das ist jetzt interessant, wofür er betet oder beten lässt. Wir könnten jetzt meinen, wenn wir an ihn denken, in seiner Situation, er ist im Knast, er ist im Gefängnis, vorher konnte er evangelisieren überall, hat er Gemeinden gegründet, jetzt ist er schachmatt gesetzt. Und wir würden jetzt meinen, ja, das, was jetzt sein Hauptanliegen wäre, wofür auch andere im Blick auf ihn beten, das ist, dass er rauskommt, dass sich eine Tür öffnet, wie im Blick auf Petrus, der gefangen war und wo Gott dann auf hat. Das ist doch das, was zählt. Auch im Blick auf die verfolgte Gemeinde, Open Doors beschreibt, dass innerhalb von 10 Jahren sich die verfolgte Gemeinde verdreifacht hat. Da würden wir da auch sagen, ja, was diese Geschwister in Indien, in Nordkorea oder woanders brauchen, benötigen, dass sie aus dem Knast rauskommen, dass sie äußerliche Befreiung auch aus negativen Umständen bekommen. Interessanterweise betet er nicht dafür, beziehungsweise lässt nicht dafür beten. Er betet zwar für offene Türen, aber nicht für ihn persönlich, Blick auf seine Umstände, sondern er betet für offene Türen für das Wort. Und wir werden gleich sehen auch, dass es das Entscheidende ist. Denn die Umstände sehen wir gerade auch in dem parallelen Brief, nämlich im Philipperbrief, sind nie das Entscheidende im Blick auf das Evangelium. Das Evangelium kann man nicht einsperren. Egal wie die Umstände sind, das sieht man bei dem Apostel Paulus. Der war im Knast und trotzdem sagt er im Philipperbrief: Meine Umstände sind nicht schädlich für das Evangelium, hat das Evangelium nicht eingegrenzt, sondern im Gegenteil ist der Fall. Das ist sogar förderlich, denn ich erreiche Menschen, die ich vorher überhaupt nicht erreicht habe. Wir haben eine Frau in Banfe, wo ich auch einen großen Teil meiner Arbeitszeit auch reinstecke, die ist schon seit Jahren bettlägerig und kann eigentlich nicht an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Aber interessanterweise ist es so, dass durch Corona, wo wir sagen würden, es ist eigentlich nur schädlich, sind Umstände, die das Evangelium einengen. Wir können nicht mehr so evangelisieren, das Wort Gottes weitergeben. Dass gerade für diese Frau und dann auch drüber hinaus, dann auch für andere, der Lockdown sogar was Positives mit sich gebracht hat. Denn wir mussten dann sorgen, 2020, vor 2 Jahren, dass in irgendeiner anderen Weise das Evangelium zu unseren Geschwistern kam. Also haben wir Zoom-Sachen eingerichtet, wie ihr hier auch. Und plötzlich war diese Frau dabei. Sie konnte Gottes Wort hören. Und sie war richtig dabei. Sie lernte durch diese Zoom-Veranstaltung dann auch andere Leute kennen, gratulierte anderen zum Geburtstag, schickte Karten weg und ihr wurde auch gratuliert. Und interessanterweise hat sie dann auch evangelisiert, zum Beispiel ihr Bruder, der mit Glauben überhaupt nichts am Hut hat, hat sie davon weitergegeben, er war krebskrank, Krebs im Endstadium und dieser, ihr Bruder, kam ab diesem Zeitpunkt jedes Mal in diesem Zoom-Raum. Über ein halbes Jahr war er jedes Mal dabei, sonntags, donnerstags und dienstags und hat Gottes Wort gehört und ist zum Glauben gekommen und ist in Frieden mit Jesus gestorben. Das sollte uns ermutigen, nicht den Blick und unsere Priorität auf die Umstände zu legen, sondern dem Wort Gottes zu vertrauen und Gott zu beten, Jesus zu beten, dass er uns eine Tür öffnet im Blick auf andere. Dass Gott das Herz der Hörer öffnet, dass, so wie bei Lydia, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Warum ist es so? Gottes Wort sagt uns auch im Epheserbrief, dass wir von Natur aus tot in Sünden sind. Was kann ein Toter? Der sieht zwar äußerlich gesehen aus, ich habe Tote erlebt, bei meiner Oma schon und bei anderen, die sehen, nachdem sie gestorben sind, eigentlich so aus wie vorher auch. Man kann sie anfassen, materiell sind die irgendwie da. Aber reagieren sie auf das, was man sie ihnen sagt? Geben sie Antwort? Reden sie? Nein, sie sind tot. Und deswegen kann ein Toter nichts vernehmen. Das sagt Gottes Wort, 1. Korinther 2. Er vernimmt nichts von dem, was Gottes Geist ihm sagen will. Es sei denn, dass der Auferstandene in sein Leben tritt, wie bei Lazarus, der schon stank. Und dieser Tote, Stinkende, das Wort des Schöpfers hört, der aus dem Nichts, ja, Menschen hervorruft, ins Sein und in den Lebensodem einhaucht, sodass er lebendig ist. Nicht nur körperlich, sondern dann auch geistlich. Und das hört, was Lazarus hört. Lazarus, komm heraus. Und er hört und reagiert darauf. Und das ist nötig im Blick auf jeden Menschen, der kein Christ ist. Wir können Menschen schieben, drängen, vielleicht erziehen, dressieren, aber niemand kann, egal wie begabt er noch so ist, mit seiner Predigtbegabung oder mit seiner seelsorgerlichen Beratung Leute ins Licht und ins Leben ziehen. Das kann alleine nur der Herr. Deswegen ist auch dahingehend, auch wenn wir Menschen gewinnen will, das Gebet das Entscheidende, weil er ja derjenige ist, der reden und wirken muss, der unser schwaches menschliches Wort dazu benutzt, dass Menschen ihre Sünden erkennen, wissen und erkennen, dass sie Rettung nötig haben und dass sie die Rettung nicht irgendwo finden, sondern bei Jesus Christus. Da merken wir, wie das natürlich zusammen. Deswegen nehme ich jetzt zum Beispiel auch die Gebetsbriefe, nicht weil ihr seht, wie viel Dienste ich mache und mir Applaus klatscht und sagt, was für ein fleißiger Prediger doch der Herr Nickel ist, sondern dass ihr konkret für diese Dienste betet und dass diese Dienste jetzt nicht nur dazu führen, dass die Leute sagen, das waren schöne Stunden, sondern dass sie im Herzen getroffen werden, auch bei Christen, sie ermutigt werden, auch glaubensvolle Taten zu tun, die nicht nur gelten in der ersten glaubensvollen Tat, wenn man Christ wird, sondern glaubensvolle Taten, die brauchen wir jede Zeit. Dass wir trotz Angst Menschen besuchen, trotz Angst von Jesus reden, trotz Angst und Sorge nicht verzweifeln, sondern dranbleiben. Aber das Entscheidende ist natürlich nicht nur, dass wir beten, sondern das Gebet soll auch ins Leben übergehen. Denn das Bleiben der Rebe am Weinstock ist ja nicht Selbstzweck, sondern das Bleiben der Rebe am Weinstock hat immer ein Ziel, einen Zweck, nämlich zu grünen und auch nicht nur zu grünen, sondern Frucht zu bringen. Das heißt, das Bleiben an Jesus, die Verbindung mit ihm, hat immer das Ziel des Fruchtbringens, dass Menschen zum Glauben kommen und dass in unserem Leben nicht faule Früchte produziert werden oder gar keine Frucht, sondern gute Früchte, von denen wir im Galaterbrief lesen. Die Sanftmut, Demut. Und eben nicht nur dann, wenn es gut läuft, sondern gerade in Drucksituationen, in Eheschwierigkeiten, in Problemen mit Nachbarn, auch in der Gemeinde. Gerade auch in Corona-Zeiten, dass ich dann diese Früchte der Sanftmut und Demut, dass ich nicht meinen Kopf durchsetzen will, sondern auf den Bruder und Schwester Rücksicht nehme, dass ich ihm zuhöre und nicht überzeugt bin, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern auf den anderen höhere eingehe. Wie gesagt, diese Früchte zeigen sich nicht in erster Linie dann, wenn alles glatt läuft, wenn du mit Leuten gut dabei bist, sondern zeigen sich unter Druck, in schwierigen Situationen, in Kontakt und in Beziehung zu schwierigen Menschen. Darin zeigt sich das, ob ich faule oder gute Früchte produziere. Und das ist das Ziel, dass ich dann weise wandle. Und vor allem gegenüber denjenigen, die gottlos sind, die einen völlig anderen Lebensstil führen, dessen Überzeugung ich auch nicht teile, aber die ich trotzdem ja gewinnen möchte. Und ihnen gegenüber möchte ich weise mich verhalten. Unser Leben redet lauter als das, was wir sagen. Deswegen geht es auch in Matthäus 5 in der Bergpredigt, wenn es ums Lichtsein geht, von Menschen, die mit Jesus, dem Licht der Welt, verbunden sind und mit dem Salzsein, nicht in erster Linie um unser Reden, sondern Matthäus 5, Vers 16, sie sollen eure guten Taten sehen und darüber erkennen, dass dahinter Gott steht und damit Gott die Ehre geben. Es geht um gute Taten und Werke, die sich in unserem Leben zeigen. Und nicht irgendwo, sondern in unserem Umfeld, in unserem Haus. Da sollen wir sie leuchten lassen. Beten, Leben, Reden. Dem Lebenszeugnis folgt dann in Vers 6 das Wortzeugnis. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Drei kurze, knappe Tipps, wie man dieses Wortzeugnis weitergibt, gibt der Apostel Paulus. Er sagt zunächst einmal, dass das, was wir anderen weitergeben, in Gnade sein soll. Bedeutet das, dass wir anderen Menschen nach dem Mund reden, eben nur über Liebe und Güte Gottes reden? Ist das das, was das bedeutet? Nein, das bedeutet es nicht. Wir sollen den Menschen nicht nach dem Mund reden oder das ihnen sagen, wonach ihnen die Ohren jucken, wie es im 2. Timotheusbrief heißt. Was bedeutet es denn dann? In Gnade bedeutet, dass ich so rede, als einer, der begnadigt ist. Und nicht als einer, der wie der ältere Bruder des verlorenen Sohnes über andere hochmütig steht. Also der Bruder des verlorenen Sohnes ist genau das Gegenteil von dem, wie wir reden sollten. Schaut euch das mal an, Lukas 15, wie er redet, auch über seinen Bruder, der zurückgekommen ist. Der hat sein Geld mit Huren verprasst. Ja, ich bin moralisch 1a. Ich habe noch nie was übertreten. Ich habe mich zurückgehalten. Ich bin gut. Die anderen, die sind böse. Wenn ihr sehen wollt, wie es bedeutet, was es bedeutet, unbarmherzig und ungnädig mit Menschen umzugehen, dann schaut euch diesen älteren Bruder an. Ich habe den Eindruck, dass gerade dieser ältere Bruder sehr viele Verbindungen gerade mit uns frommen Siegerländern zu tun hat. Wir sind nämlich auch moralisch hochanständig und wir sind wesentlich besser als die Welt und wir schimpfen in unseren Stunden und Veranstaltungen sehr schnell und sehr leicht über die Gottlosigkeit unserer Umgebung und den moralischen Verfall. Das ist alles ganz gut. Wenn uns das in Barmherzigkeit und in Leidenschaft führen würde, dann wäre das ja gut, so wie bei Abraham, der leidenschaftlich gerungen hat um seinen Neffen Lot und um Sodom und Gomorra. Dann wäre das alles toll, nur leider führt das dazu, dass wir uns über andere erheben und sehr gnadenlos mit anderen verfahren, wie dieser Bruder des verlorenen Sohnes. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, der ist gnädig. Und wer selber in der Tiefe im Herzen erkannt, was für ein Saujunge er ist, wie nötig er das Evangelium Jesus braucht, der wird auch viel lieben. Und der wird gnädig mit anderen umgehen. Und konkret im Blick auf unser Reden zeigt sich das eben darin, wie wir zum Beispiel mit anderen reden. Wir haben ja gesehen, es ist ja entscheidend, dass man damit jemand zum Glauben kommt, ist es wichtig, dass man über Sünde spricht und über Verlorenheit. Aber jemand, der selber die Gnade erfahren hat, der wird nicht über die Bosheit und die Sünde und die Verlorenheit von der bösen Welt oder vielleicht seinem Gegenüber reden, sondern der wird über seine eigene Verlorenheit und die eigenen Abgründe seiner Seele und seines Innersten reden. Und wird ihm vermitteln, ich habe das Evangelium nicht nur theoretisch verstanden, ja, ich brauche Jesus, klar, deswegen bin ich Christ, aber nein, ich brauche Jesus in der Tiefe. Ich bin total verloren und ja, wenn Jesus mich nicht errettet hätte und mich von meiner Sünde erkauft hat und mich Drecksack angenommen hätte, dann wäre ich in der Hölle für alle Zeit verloren. Redest du mit deinem Nachbarn so oder eher aus einer hochmütigen Haltung heraus? Wir sind die Guten, Frommen und die anderen sei die Bösen. Das ist nicht gewinnend, sondern unbarmherzig und gnädig. Das bedeutet natürlich nicht, dass man, wie gesagt, ja, letztlich überhaupt nichts redet, was vielleicht schwierig wird. Es gibt viele Situationen, wo es auch darauf ankommt, dass man ja, auch mit Salz gewürzt seine Worte formuliert. Ich finde, es gibt Gelegenheiten, für die hat man ja vorher gebetet. Erinnert euch noch an den ersten Punkt. Wir sollen ja dafür beten, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, von Jesus zu reden. So, und wenn er uns diese Gelegenheiten gibt, dann gilt es auch, den Mund aufzumachen und dann nicht Worte zu finden, die letztlich dann den anderen ja in seiner Gottlosigkeit bestärken, sondern herausfordern, Jesus zu suchen. Wenn zum Beispiel, wir haben gehört, Nachbar stirbt oder jemand, Arbeitskollege, und dann vielleicht der andere Nachbar, wo er mit dem ins Gespräch gekommen ist, dann sagt, ja, du weißt, der Gustav ist gestorben, ja, jetzt geht es ihm besser, hat er so viel gelitten und so viel Schmerzen gehabt, jetzt ist er erlöst. Ja, dann ist es natürlich sehr einfach und natürlich sehr gut, wenn man dann sagt, ja, da hast du recht und ihm zustimmt. Aber ist das mit Salz gewürzt? Hilft das? Das ist eher eine Suppe, die fade ist, die nicht vielleicht auf den ersten Punkt schmeckt, sondern die nicht mit Salz gewürzt ist und auch nichts bei dem anderen erreicht. Ich mache euch Mut, die Wahrheit zu sagen, natürlich in Liebe, so wie es auch im Epheserbrief heißt. Aber mit dem, was Gottes Wort sagt, auch an negativen Dingen, nicht in einem Berg zu stehen. Wie gesagt, klar, mit Gnade, nicht mit Überheblichkeit, aber doch auf der anderen Seite Gottes Wort in aller Klarheit weiterzugeben. Jedem Einzelnen, jeder Mensch ist ein Original, mit einer einmaligen Art und Charakter und Persönlichkeit. Und deswegen gilt es eben letztlich dem anderen jetzt nicht nach Schema F zu begegnen, sondern ihn zu sehen. Da merken wir auch, wie wichtig es ist, dann in Kontakt mit Jesus zu sein. Denn Jesus kennt ihn ja, er hat ihn ja geschaffen, ich kenne ihn ja nicht. Ich gebe ein kleines Beispiel. Vor Weihnachten oder schon auch seit einigen Jahren gehe ich mit einer bestimmten Gruppe von Christen aus unterschiedlichen Gemeinden auf die Straße Samstag, nicht jeden Samstag, ab und zu. Und wir gehen meistens in den letzten ungefähr einem Jahr im Schlosspark samstags morgens. Und weil die Leute da meistens Zeit haben, an einem Samstag hatten wir auch einen angesprochen und wir hatten da so eine Umfrage auch. Ich bin kein Christ, weil. Und dann hatten wir einen, der war Lehrer und war total ablehnend gegen das Evangelium. Er hielt Gott für einen grausamen Diktator und hat dann Beispiele genannt, war sehr, sehr ablehnend. Ich habe versucht, argumentativ mit ihm auf ihn einzugehen und ja, vielleicht ihm zu helfen, den Weg zu finden. Aber viel geholfen hat das Ganze nicht. Ich musste dann auch gehen. Und wir waren zu dritt unterwegs. Der eine hatte während der ganzen Zeit gebetet. Wir zwei unterhielten uns dann mit ihm. Und mein Partner ja, setzte das Gespräch dann fort. Er erzählte mir nachher, welche interessante Wendung dann das Gespräch gemacht hat. Denn er sprach dann eher ja, den Mann auf einer persönlichen Art und Weise an. Er hatte nämlich einen Hund dabei und lobte den Hund, wie toll der denn wäre und wie gut er hören würde. Und es war interessant, dass das Herz dieses Mannes geöffnet hat. Und interessanterweise, als sie dann das Gespräch schon am Beenden war, sprach dann der Mann, der eigentlich nichts von glauben wollte, fragte er ihn dann, eins wollte er doch noch wissen, wie das denn mit Gebet ist. Also ich hörte nicht schlecht, als mir dann der Bruder das erzählte. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er ein Fitzelchen von Interesse hatte. Wir merken, das war der Weg, um sein Herz zu gewinnen. Und das Entscheidende war aber dann doch nicht das Reden, sondern dass Gott gewirkt hat und ihm, dem Bruder, die Weisheit gegeben hat. Und was war der Schlüssel letztlich dann dafür? Das Gebet des Bruders, der während der ganzen Zeit dafür gebetet hat. Wir merken, wie alles zusammenhängt. Ein weises Reden, sanftmütig zu sein, liebevoll auf den anderen einzugehen, das richtige Leben, dann das richtige Reden ist auch entscheidend, wenn es dran ist, wenn Gott die Türen öffnet und dann natürlich das Gebet, die Beziehung zu ihm. Es gilt für Gelegenheiten zu beten, und zwar jeden Tag. Betest du jeden Tag? Hast du eine Erwartung, dass Gott diese Woche dir so eine Gelegenheit gibt, von Jesus zu reden? Meine Frau war vor kurzem beim Zahnarzt. Die Frau, die Zahnarzthelferin, war schlecht drauf. Meine Frau stellte nur eine Frage, geht es Ihnen nicht so gut? Und dann kam es raus, der Vater war krebskrank, auch im Endstadium. Sie musste ihn pflegen, war völlig überfordert mit der Situation. Das war eine Gelegenheit, Zeugnis zu geben, auf Jesus hinzuweisen, ihm zu sagen, ich bete für dich. Die Ewigkeit in das Sein hier und heute hineinzubringen. Betest du dafür, dass du so eine Situation und so eine Gelegenheit bekommst, beim Arzt, in der Nachbarschaft, im Gespräch? Geistesgegenwärtig zu sein. Dann auch zu sehen, ich habe dafür gebetet, aber jetzt schenkt Gott mir die Gelegenheit und dann kann ich vielleicht noch ein kurzes Gebet innerlich halten und dann zu erfahren, Gott hilft. Und natürlich diese Gelegenheit zu suchen. Wir kommen zum Schluss. Einen Satz haben wir nämlich noch nicht durchgenommen. Der steht interessanterweise zwischen dem Lebenszeugnis und dem Wortzeugnis. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, da geht es um das Lebenszeugnis. Und dann kommt dieser Satz, kauft die Zeit aus und dann Vers 6, das Wortzeugnis. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und so weiter. Kauft die Zeit aus. Das bedeutet zunächst einmal, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Ich habe eben im Gespräch gemacht, auch mit meinen Brüdern am Gebet. Ich bin jetzt 53, werde dieses Jahr 54. Ich habe mal ausgerechnet, die Bibel sagt, ja, lehrt uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wörtlich steht da, lehre uns unsere Tage zu zählen. Mein Vater ist mit 70 gestorben, sagt ja auch die Bibel, das Leben währt 70 Jahre. Dann habe ich drei Viertel meines Lebens schon mehr als drei Viertel meines Lebens. Und ich denke, es gilt darum, dass man erkennt und sieht, ich habe eine begrenzte Zeit noch übrig. Und da ist die Frage, wofür setze ich diese begrenzte Lebenszeit ein? Das sagt jetzt nicht, dass man auch mal in Urlaub fahren kann, dass man sich am Leben freuen kann, am guten Essen, mache ich auch, steht auch in der Bibel, dass man das tun soll. Aber wofür setze ich das ein? Meine Energie, meine Kraft für Sachen, die verrosten, verrotten und vergehen, oder die in Ewigkeit Bestand haben. Und das sind Früchte des Geistes. Das ist ein Mensch, der durch dich Jesus findet. Das zählt für die Ewigkeit. Und deswegen ist die Frage, gerade wir haben viele Ältere unter euch, kauft die Zeit aus. Ihr wisst nicht mehr, wie lange ihr lebt. Wir haben zwei Männer Gottes gesehen, die haben die Lebenszeit ausgekostet, auch der Otto und so weiter. Und das ist die Frage, was tust du auf den letzten Wegstrecken eures und deines Lebens? Kaufst du auch die Zeit aus? Hast du diese innere Leidenschaft? So, meine Engel kommen vielleicht nächste Woche. So, bete ich dafür Leidenschaft, dass Gott mir diese Zeit, die er mit meinem Engel gibt, mir eine Chance gibt, von Jesus zu reden, ihn zu fragen, wie es mit ihm geht und dass ein gutes geistliches Gespräch mit ihm zustande kommt. Kaufst du die Zeit aus? Und nicht nur im Blick auf deine Lebenszeit, sondern dein Gegenüber, der hat ja auch eine begrenzte Lebenszeit. Ist dir das vor Augen, dass du vielleicht die Menschen in deiner Umgebung nur begrenzt hast? Du denkst, ja, das ist übrigens meistens ein Reden vom Teufel, Lieblingsmöbelstück des Teufels ist ja die lange Bank. Wenn dieser Gedanke kommt, ja, warum soll ich mit meinem Nachbarn reden? Ich habe ja morgen in einem Jahr und in zwei Jahren auch noch Gelegenheit. Der läuft mir ja nicht weg. Woher weißt du denn, ob du in einem Jahr noch eine Gelegenheit hast? Dann ist er gestorben und ist in die Hölle gegangen. Und du hast die Chance verpasst. Ist dir das bewusst? Die Zeit läuft ab, ist begrenzt. Das ist ein wichtiges Wort. Noah hat die Chance genutzt. Er hat mehrere hundert Jahre evangelisiert. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Aber irgendwann war die Zeit zu Ende. Und es war keine Möglichkeit mehr da. Das ist bestimmt, dass der Mensch stirbt, Hebräer 9, und dann kommt das Gericht. Nach dem Tod sind die Würfel gefallen. Deswegen, ja, nutz die Zeit bis zu deinem eigenen Tod und zu dem Tod deines Nachbarn, ihm das Wichtigste mitzuteilen, ihn zu lieben, ihn offen zu machen, auch durch die Art, wie du mit ihm redest und lebst, dass er dann offen wird und du eine Gelegenheit hast, auch von deinem Glauben zu reden. Und es gibt eben auch Zeiten, die nicht mehr wiederkommen. Ich persönlich glaube, dass die Zeiten dunkler werden. Sagen ja viele auch. Wir leben in der Endzeit. Wenn das so ist, tja, dann ist dann nicht Marschieren auf der Straße angesagt. Und ständiges Schauen von Verschwörungsvideos. Sondern was ist dann angesagt? Wenn das stimmt, wie gesagt, ich glaube daran. Dass man sich mit allem und jedem darüber unterhält, wie schlimm unser Staat ist und wie schrecklich doch alles ist und wie alles schlimmer wird. Ist das dran für uns? Wie gesagt, wenn wir glauben, dass die Zeit da ist, dann ist was anderes dran. Dann ist zu handeln dran. Esther hat Gott an diese Stelle gesetzt. Sie war Königin. In der Zeit, wo es dem Volk Israel am schlimmsten ergangen ist, wie nie vorher und nachher in der Geschichte des Volkes Israel. Wir haben ja den Holocaust-Tag in dieser Woche gehabt. Das war schlimm mit Hitler. Aber das, was Haman vorhatte, war wesentlich schlimmer als das, was Adolf Hitler mit den Juden dann nicht nur vorhatte, sondern umgesetzt hatte. Das Leben wirklich bis zum Ende des gesamten jüdischen Volkes stand auf dem Spiel. Es gab nur eine Rettung, durch eine Person, die Gott an diese Stelle gesetzt hat, nicht irgendwann 100 Jahre vorher oder 100 Jahre später, sondern an diesem Tag, zu dieser Zeit. Und ihr hätte es nicht geholfen, in 10 Jahren mal was von Gott und vom Glauben zu reden und sich für sein Volk einzusetzen, sondern jetzt, in dieser Situation, gab es nur die eine Chance, gerade für eine Zeit wie diese. Und deswegen, ja, wenn du schon betest dafür, dass Gott die Gelegenheiten gibt und Gott dir sozusagen Gelegenheiten auf dem Serviertablett serviert, dann gilt es dann auch den Mund aufzumachen und die Chance zu nutzen, auch wenn du Angst hast, auch vor dem, was dann auf dich zukommt. Da hatte Esther auch. Also sie erkannte, Gott steht dahinter. Auch da wieder das Zusammensein von Gebet und Handeln, denn was macht sie und Mordechai auch? Sie sagt, fastet und betet für die Situation und dann ist sie gegangen. Gerade für eine Zeit wie diese bist du in deiner Nachbarschaft. Hat Gott dich als Opa in diese Familie gesetzt? Gerade für eine Zeit wie diese. Nicht den Onkel Gerhard oder den Bruder sowieso, sondern hat dich dorthin gesetzt. Und nicht, damit du stumm wie ein Fisch bist, sondern zur Rettung wirst für deine Enkel, für deine Nachbarn. So wie John Haber. Wer kennt John Haber? Er war einer der Passagiere der Titanic. Nicht, weil er zu den Schönen und Reichen gehörte, sondern weil er in Amerika evangelisieren wollte. Als das Schiff sank, gab er seinen Platz, den er hatte, im Rettungsboot jemand anderes zur Verfügung und ging in das eiseskalte Wasser. Dann sagte er sich nicht, ich gehe bald zur Ewigkeit meines Herrn, sondern was machte er? Er schwamm von Planke zu Planke zu den in der tobenden, eiskalten See um das Leben kämpfenden Menschen und sprach sie an. Glaubst du an Jesus? Bist du Christ? Wenn die Leute sagten, nein, dann rief er hinzu, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Und dann war er schon weiter und rief den Nächsten an. Und er rettete einige noch, die später noch ins Rettungsboot gekommen sind, vor nicht nur dem natürlichen Tod, sondern vor dem geistlichen Tod. Oder wie Philipp Mickenbecker, 3/4 Jahre seines Lebens. Er hat auch das Leben genossen, war in Island noch mit seinen Freunden, aber die größte Zeit seines 3/4 Jahres, das Gott ihm noch gegeben hat, hat er für genutzt, sogar bei Salafisten. Wie im Stern TV überall, wer ihn eingeladen hat, hat er von Jesus erzählt. Er war auf Krebsstationen, hat Menschen, die auf der letzten Wegstrecke waren, von Jesus erzählt, darauf hingewiesen, wo man Hoffnung und Sicherheit für alle Zeit bekommen kann. Wie ist es mit dir? Es gibt am Gardasee in Salo ein Gasthaus, eine Gaststätte. Die heißt Al Tempo Perduto. Ich weiß nicht, wer von euch Italienisch kennt. Das heißt auf Deutsch zur verlorenen Zeit. Ich habe den Eindruck, das passt auf eine Christenheit hier in der westlichen Kultur, die ihre Zeit verliert in Kämpfen um Corona, im Gieren nach mehr Materialismus, nach mehr Kreuzfahrten und was es sonst noch alles für Schönes in dieser Welt gibt. Und die Uhr tickt und sie ist 5:12 Uhr und wir kaufen die Zeit nicht aus für die Dinge, die in Ewigkeit zählen. Deine Titel kannst du nicht in die Ewigkeit mitbringen, dein Haus auch nicht. Was in Ewigkeit zählt, ist das, was du aus Verbindung zu Jesus getan hast und gesagt hast und gebetet hast. Das zählt. Alles andere wird vergehen. Ich mache dir Mut, jeden Tag so zu leben, als ob es dein letzter ist. Leidenschaftlich zu beten für dich und für andere und die Zeit auszukaufen. Damit Menschen eines Tages sagen, weil der Christoph oder die Katja mir was von Jesus erzählt haben. Deswegen bin ich nicht in der Hölle, sondern in der Ewigkeit. Ich schließe mit einem persönlichen Erlebnis ab. In meiner Jugendzeit habe ich viel von Jesus erzählt, in meiner Klasse, aber auf Klassenfahrten auch Andachten gemacht. Mir waren meine Klassenkameraden sehr wichtig, weil ich wusste, dass Jesus nicht nur mein Schicksal ist, sondern auch ihr Schicksal. Und ich hatte den Eindruck, das ist alles verloren, vergeblich. Vor ungefähr 2-3 Monaten kam es zur Bildung einer WhatsApp-Gruppe in unserer Realschulklasse. Und das hatte einen eher unschönen Anlass, denn ein Klassenkamerad war gestorben. Es war interessant, wie die Leute dann auch mit dem Tod umgegangen sind. Eine postete dann in dieser WhatsApp-Gruppe, der Jürgen, der schaut uns zu und wir kommen ja auch dahin. Und dann hatte ich den Eindruck, das konnte ich nicht so stehen lassen. Ich habe an vielen mich nicht beteiligt, dafür habe ich auch nicht die Zeit für. Aber an dieser Stelle wusste ich, jetzt kannst du nicht einfach das so stehen lassen. Und habe dann zwei Bibelverse gepostet Und auch damit deutlich gemacht, dass Jesus derjenige ist, der Leben und Hoffnung schenkt. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir hatten einige Christen in unserer Klasse, die haben den Daumen nach oben gemacht nach diesem Post. Interessanterweise aber auch einer, von dem ich das überhaupt nicht gedacht hatte. Und dann erklärte er, warum er diesen Vers gut findet. Er sagt nämlich, ich glaube das auch. Viele Jahre gar nicht, aber letztes Jahr hatte ich einen schlimmen Unfall, einen Fahrradunfall, stand zwischen Leben und Tod. Und ich erkannte dann in dieser Zeit, dass vieles nicht trug, worauf ich mein Leben gesetzt habe. Und habe mich dann an Jesus gewandt und in ihm den Sinn und das Leben gefunden. Den Jesus, so schloss er seinen Post ab, von dem uns der Christoph die ganze Zeit in der Schule erzählt hat. Unser Leben und unser Zeugnis ist nie erfolgsorientiert. Wir sollen das tun, was Jesus uns sagt. Um den Erfolg kümmert er sich selber. Ich schließe mit Gebet. Lieber Herr Jesus, danke für dein lebendiges Wort und wir wollen dich bitten, Herr, dass es uns zu Herzen geht, dass wir letztlich, Herr, die Chancen, die du uns gibst, im Alltag nutzen, dass wir nicht vergeblich gelebt haben, sondern dass wir Menschen, die zergehen in ihrer Gottlosigkeit und in Finsternis wandeln, Herr, von dir erzählen, auf dich hinweisen, Herr Jesus, die Zeit und die Gelegenheiten, die du uns gibst, nutzen. Herr, danke dafür, dass wir das nicht uns herausmachen müssen. Du bist der Weinstock, von dir kommt Leben, von dir kommt Kraft, von dir kommt Weisheit, von dir kommt Liebe. Nichts von all dem haben wir aus uns selbst und deswegen brauchen wir dich. Hab Erbarmen mit uns und mit dieser Welt. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.